Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Toleranz. Ein wichtiges, aber auch gleichzeitig schwieriges Wort, wie ich finde. Gerade die Diskussion rund um die Beleuchtung des Münchner Stadions zur Fußball-EM hat gezeigt, wie wichtig für viele Menschen dieses Thema in unserer Gesellschaft ist. Doch wenn man sich jetzt mal von dem gesellschaftlichen Aspekt löst und in seinen eigenen Alltag blickt, kommt man auch ganz schnell zur Frage, wie tolerant bin ich eigentlich selbst? Und wie definiert man Toleranz eigentlich? Und gibt's da auch Grenzen? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und CVD bei Galileo und freue mich, heute mit Galileo-Reporter Jan Fritzowski darüber zu sprechen. Schön, dich wieder zu hören, Jan.
Ja, finde ich auch, dass ich dich wieder hören kann, dass das sehr schön ist. Hallo, grüße dich.
Jan, du hast dich für eine Galileo-Plus-Sendung sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie offen und tolerant wir wirklich sind. Waren da für dich noch viele überraschende Momente dabei oder war vieles dann doch so, wie du es erwartet hast?
Es waren sehr überraschende Momente dabei, aber ich muss tatsächlich sagen, in dem Umfang, wie ich da recherchieren und konnte und Menschen getroffen habe, überwiegend positive Erfahrungen, will ich jetzt erstmal vorweg sagen. Wobei man viele Geschichten gehört, die nicht positiv sind, aber es hat sich an vielen Stellen schon was getan, was das Thema Toleranz angeht. Und der Begriff ist halt auch per se, wie du es eben schon gesagt hast, tolerant, da fällt so viel drunter. Akzeptanz, Toleranz, wie tolerant bin ich, sind andere tolerant. Was ich, eine Erkenntnis, die nämlich vorweg schon hatte, war, tolerant sein heißt nicht, dass du allem gegenüber tolerant bist. Also nur weil du jetzt das eine tolerierst, heißt das nicht, dass das andere tolerierst. Es ist so kompliziert und so komplex und so offen. Und wie auch in den anderen Folgen haben wir uns eben hier für ein paar Themen entschlossen, die wir dann ein bisschen genauer beleuchtet haben.
Genau das finde ich nämlich auch das Schwierige, wie du es gerade beschreibst. So, was beleuchtet das eigentlich? Weil ich finde auch gerade dieser Begriff ist ja eigentlich so fast schon überladen meines Gefühls nach in der gesellschaftlichen Debatte, dass man sich auch teilweise schon gar nicht mehr traut zu fragen, wo fängt das eigentlich an und wo hört das eigentlich auf? Aber wo habt ihr tatsächlich angefangen? Also wo hast du angefangen zu recherchieren? Oder mit wem hast du als erstes darüber gesprochen?
Na, man guckt ja, also natürlich bei uns im Team, haben wir erstmal darüber diskutiert, was könnten denn Themen sein, wo man an die Grenzen der Toleranz auch der Gesellschaft stoßen könnte. Weil ich von mir selbst erstmal behauptet habe und auch immer noch behaupten würde, dass ich ein durchaus toleranter Mensch bin. Hm.
Das würde ja auch fast jeder so sagen, oder?
Ich habe
auch überlegt, quasi tatsächlich auch hier den Einstieg dazu machen. Ich von mir selber glaube, dass ich tolerant bin, aber schon in diesem Moment, wo ich sage, würde ich schon so sagen, na, ich hoffe es zumindest. Eigentlich kann ich nicht sagen, ob ich es wirklich bin, aber ich hoffe es zu sein.
Ja, stimmt. Also ich hoffe es zu sein, ist richtig. Und genau das wollte ich eben auch sagen mit dem Satz, dass ich das behauptet habe. Okay. Weil du stößt trotzdem immer wieder an so Momente, auch im Alltag, wo du dann merkst, okay, du alleine ist es dann schon intolerant, wenn du darüber nachdenkst, dass du jetzt tolerant sein musst.
Exakt, das ist es. Exakt, das ist es. Ja, aber genau das ist es. Genau das geht auch bei mir an. So, ist das nicht schon intolerant und muss ich jetzt aufpassen, muss ich vorsichtig sein? Das ist genau dieses Kopfkino, was sofort losgeht. Deswegen
das
bin
ist
ich
ja
jetzt
total
echt gespannt.
Ja, und es ist total aktuell, das ganze Thema. Ne? Hast du eben auch gesagt mit der Fußballarena in München, wie sie dann ja irgendwie umgetauft wurde, aber mit der Beleuchtung. Das ist ja, ob's genderneutrale Sprache ist. Egal an welcher Stelle, ich zum Beispiel gerade das Gefühl, ich finde das super, dass sich Dinge ändern und wandeln und das ist auch, dass sich Sprache ändert. Mhm. Das ist schon immer so gewesen. Ja, wir werden uns an alles gewöhnen.
So, ja.
Das ist alles total gut.
Ja.
Aber trotzdem hat man dadurch, dass das gerade so geballt ist, hat man das Gefühl, oh Gott, ich will auch nichts falsch machen. Also überall, du überlegst immer dreimal mehr und ich habe heute wirklich auch, ich habe länger an einem Text geschrieben und dann bist du noch kognitiv damit beschäftigt, den Text vernünftig genderneutral zu schreiben. Das löst irgendwie bei mir totale Kopfschmerzen aus.
Total, es löst wirklich auch Blockaden aus. Also es löst schon so ein leichtes, man macht sich plötzlich, ja, man hat irgendwie Sorge, was falsch zu machen, komischerweise.
Genau. Ja. Aber das ist alles dazugehörend zum Prozess, dass sich Dinge ja nun verbessern. Von daher ist es ja gut. Und ich fand gerade die Folge Toleranz sehr spannend. Es war eigentlich immer auch die Aufgabe für mich, Dinge auszuprobieren und Bei der Toleranzfolge habe ich auch ein paar Sachen ausprobiert selbst, um mal herauszufinden, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel als Mann mit Frauenklamotten, so ein fast ein Klassiker in der Fernsehbranche, möchte ich jetzt sagen, ja, wenn man das mal ausprobiert oder wenn man wenn man mit Tourette zum Beispiel durch die lebt und wenn man das, es ist schwer zu imitieren natürlich, da habe ich schon mal ein Selbstexperiment gemacht. Oder wenn man als Jude mit einer Kippa durch die Straße geht, was passiert denn dann? Das ist ja auch ein aktuelles Thema, wenn man auch gerade überlegt mit dem Anschlag in Halle. Aber vor allem ist es in der Sendung für mich super spannend gewesen, mit diesen Menschen zu sprechen und die zu treffen, weil die halt alle so spezielle, tolle Geschichten haben und Dinge erlebt haben und sich ganz anders mit ihrem Leben beschäftigen und ganz andere Fragen auch beantworten müssen, die ich mir gar nicht stellen musste, weil ich, sagen wir mal so plakativ, auf den ersten Blick nie jemand war, wo man, den man nicht, also nicht tolerieren konnte oder sowas. Höchstens Dinge, die ich mal getan habe, ja. Aber
ja. Noch zur Einordnung für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Wenn Jan von mehreren Folgen spricht, wir haben tatsächlich mehrere Folgen, in denen es um Grenzbereiche geht und wo Jan eben als Reporter diese Grenzen versucht herauszufinden. Da geht es einmal um Geld und auch Schönheit und eben ein Bereich war eben dieser Toleranz.
Stimmt.
Und jetzt noch die Frage, ja, wen hast du denn jetzt getroffen? Also da bin ich jetzt gespannt.
Ja, also vielleicht fangen wir mit dem Thema auch an, weil das ist echt ein Thema, was mich wirklich auch berührt hat und wo ich an dem Tag echt eine Menge auch mitgenommen habe. Mhm. Und da ging es um das Thema, was ist eigentlich, wenn man aufgrund seines Glaubens diskriminiert wird? Und da sind wir in die Synagoge nach Dresden gefahren mit dem Team und dort habe ich den Rabbi getroffen, den Rabbiner, und habe mich mit dem unterhalten und das war interessant, weil das erste Thema war gar nicht, da ging es nicht so um Toleranz in unserer Gesellschaft, sondern er fing gleich mit einem ganz anderen Thema an und zwar mit der Toleranz innerhalb seiner eigenen Gruppe. Also
das finde ich ja, jetzt genau. Überraschend, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Habe ich auch nicht damit gerechnet.
Okay.
Aber sein Thema war total, er war bei den, also er hat früher gelebt in New York bei den ultra-orthodoxen Juden.
Ja.
Und da sagte er, da ist halt nichts, da wird gar nichts toleriert. Da wird ausgesucht, welche Brille du auf der Nase hast, welche Socken du anziehst, wie du dich zu verhalten hast. Und da gibt es überhaupt nichts an Toleranz, weswegen er irgendwann dort auch komplett ausgestiegen ist. Also der ist da komplett weg, auch weg von seinem Glauben und war einfach raus aus der Nummer. Aber er hat im Prinzip innerhalb seiner eigenen Gruppe überhaupt gar keine Toleranz erfahren gegenüber Dingen, die nicht in ihr Weltbild passten.
Krass. Hört sich in einer ziemlich außergewöhnlichen Geschichte auch an. Also spannender Mensch.
Ja, super spannender Mensch. Und ist dann auf seinem Weg irgendwie dann eben in Deutschland gelandet und dann hat auch zu seinem Glauben zurückgefunden. Aber er hat gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Sprache lag, weil er spricht ja noch nicht so super lange Deutsch, aber er sagte, wenn ich schon Jude bin, dann möchte ich mein Dasein auch so leben, wie ich es mir vorstelle und nicht das so vorschreiben lassen. Und genau, so hat er zumindest zu seinem Glauben zurückgefunden und ist da jetzt an der Synagoge in Dresden. Und das war ein tolles Gespräch.
Gab es einen Grund, warum er wieder nach Deutschland gegangen ist oder nach Dresden? Also es liegt mir jetzt gerade so ein bisschen auf der Zunge, wenn er tatsächlich in New York war und aus dieser sehr, sehr ultra-orthodoxen Gemeinschaft ausgestiegen ist, weil er eben quasi das Gefühl hatte, dass er nicht toleriert wurde, würde ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht Dresden als ersten Ort vermuten, wo man dann als Rabbiner hingehen würde.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Den genauen Beweggrund weiß ich nicht. Ich glaube, A, wollte er natürlich sehr weit weg. Und B, ist er aber auch ein Typ, der sagt, also die Kippa zum Beispiel trägt man ja normalerweise als männlicher Jude, wenn man in die Synagoge geht oder auf den jüdischen Friedhof. Er sagt aber, er trägt die Kippa eigentlich immer und überall, weil er damit zeigen will, hello, wir sind hier, wir sind ein Teil der Gesellschaft. Er will sichtbar sein. Ja?
Ich verstehe.
Auch, und deswegen, Tja, du, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass er eher, also man will in der Stadt und man will ja niemandem etwas unterstellen, aber es ist ja schon so, dass gerade wenn in Halle auch der Anschlag dort war und ja, dann ist ja. Es ist ja natürlich eine Gegend, wo du sagst, okay, muss ich da jetzt hin? Ja. Aber auch das ist übrigens ein Thema. Ja, oh Gott, das okay. muss ich, das kann ich jetzt im Podcast, glaube ich, erzählen. Das hat es nämlich nicht in den Film geschafft. Weil, also ich fange mal so an. Ich habe dann, nachdem ich mit dem Rabbiner gesprochen habe, noch mit Jugendlichen aus der Gemeinde dort sprechen wollen. Habe das vorher gefragt, ob das möglich ist. Und da habe ich dann schon gespürt, wie der Rabbiner sehr selbstbewusst und sehr stark, wie er dann war und dafür kämpft, auch für Toleranz bei den Jugendlichen. Die beschäftigen sich da irgendwie anders mit. Die saßen dort dann in der Synagoge und dann habe ich auch gefragt, ja, wie fühlt sich das für euch an, in der heutigen Gesellschaft Jude zu sein? Ich würde sagen, ja, ist doch alles in Ordnung. Und dann sagten, ein Jugendlicher sagte, naja, wenn man über das Wort, also Jude allein, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt zuhört, aber wenn man das Wort Jude sagt, man hat irgendwie das Gefühl, das ist irgendwas ist da negativ dran, wenn man das sagt.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja.
Genau. Irgendwas stimmt doch, also irgendwas, und das ist strange, weil wir so konditioniert sind aufgrund der Geschichte und so weiter und so fort, aber sobald du sagst, der Jude.
Ja, es kommt sofort dieser, man hat so einen innerlichen Anspannung irgendwie.
Ja, genau.
Man möchte nicht, dass das falsch aufgefasst wird.
Guck doch mal in der Geschichte, wie früher gesprochen wurde. Es ist meine persönliche Theorie. Und selbst in allen fiktionalen Filmen, die du siehst, hörst du immer, also ist der, du Jude, wird meist in Filmen dann von irgendwelchen gespielten Nazis oder so gesagt und es hat dann so dieses Negativding. Und genau so sagte eben der Jugendliche dort, fühlt sich das für ihn auch an, weil eigentlich ist es doch nur, es beschreibt ja nur den Zustand, also dass er Jude ist oder jüdisch ist. Jüdisch sagt er, ist total in Ordnung, aber gerade wenn man du Jude sagst, sagt er, fühlt sich das irgendwie komisch an und es ist doch komisch, dass ich das als negativ empfinde, also selbst als negativ empfinde, wenn ich das sage. Und das hat mich schon irgendwie beeindruckt, wie tief verwurzelt das dann ist, obwohl da ja auch schon Generationen jetzt danach sind, aber wie tief verwurzelt das ist und welche Umwelteinflüsse da reinspielen, dass man dieses Gefühl noch hat, das fand ich irgendwie echt abgefahren. Und deswegen, ja, also.
Aber es ist auch spannend, dass quasi beide Seiten dieses Gefühl haben. Also ich meine, selbst wir, also ich bin christlich erzogen worden, ich habe ja auch dieses Gefühl quasi, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn ich es genauso sagen würde, obwohl ich eigentlich vom Kopf her weiß, es ist eigentlich nur die Bezeichnung einer Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft. Es ist ja auch quasi, du Christ wäre jetzt ja auch kein per se, sage ich jetzt mal, hat ja keine negative Bedeutung. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen so das, was sich natürlich im Laufe der langen Geschichte damit aufgeladen hat. Dann ist so dieses Bauchgefühl, was man dabei hat, gar nicht so verkehrt. Also dann ist es tatsächlich vielleicht so, wenn ich schon ein komisches Bauchgefühl bei diesem Wort habe, dann brauche ich es mir nicht durch den Kopf entschuldigen vielleicht. Dann ist es vielleicht genauso auch gut, da auf ein bisschen auf zumindest mein Bauchgefühl zu hören. Wenn ich das Gefühl habe, könnte komisch aufgefasst werden, naja, dann sage ich es vielleicht auch erst gar nicht.
Das muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Also wir reden da jetzt beide drüber und gehören der Gruppe ja auch überhaupt nicht an.
Eben.
Normalerweise,
ja,
wenn man da jetzt sprechen würde, müsste man ja auch jetzt noch jemanden dazu holen. Deswegen, ich kann ja jetzt auch nur von meinen Erfahrungsberichten, wie es mir an dem Tag ging. Das will ich jetzt nochmal kurz verdeutlichen.
Ja,
darüber spreche ich jetzt gerade.
Auch gut, dass wir das auch so ansprechen. Auch ich spreche hier wirklich aus meiner persönlichen Sicht. Ich spreche hier auch nicht offiziell für Galileo oder ProSieben oder sonst was, sondern das sind wirklich meine persönlichen Meinung, die alle hier hören, die diesen Podcast hören.
Aber ich habe auf dem Dreh noch eine ganz andere spannende Erfahrung gemacht und da fasse ich mir wirklich an die eigene Nase. Das erzähle ich euch jetzt mal, wie das ablief, weil, pass auf, es hieß, mach doch nochmal, also Jan, du musst uns irgendwie in dem Film dann mal sagen, wie sich das anfühlt, wenn man eine Kippa auf dem Kopf hat. Also ich habe an dem Tag dann eben noch jemanden getroffen, der in Halle war, als dort der Anschlag war. Der hat mir davon berichtet, wie das ablief. Auch super spannend. Aber es sind dann natürlich immer auch nur in Anführungszeichen Gespräche. Und dann war eben die Frage, ja, probier das doch mal, also kannst du das nicht irgendwie nachempfinden? Habe ich gesagt, ich kann doch nicht einfach eine Kippe auf den Kopf setzen und durch die Stadt laufen.
Ja, genau. Will jetzt auch so sagen.
Aber ich sage euch, wie es ist. Ich habe das gemacht mit Rücksprache des Rabbiners. Habe ihn gefragt und habe gesagt, du, ich würde es gerne ausprobieren, kriege ich andere Blicke, wie ist es denn? Und hat er sein Go gegeben.
Okay.
Hat gesagt, das kannst du gerne machen.
Okay.
Also das ist kein Problem, probier das aus. Das habe ich mir vorher abgeholt, das Go.
Ja.
Aber vorab, ich habe an dem Tag überhaupt, also ich wurde mal mehr angeguckt. Wir haben das auch nicht mit einer großen Kamera gedreht, ne, sondern dann ganz klein, dass man das natürlich nicht erkennt. Mhm. Sonst hätte sowieso jeder geguckt und du kriegst dann ein paar mehr Blicke, weil die Leute gucken, aber da war überhaupt nichts. Sie waren alle freundlich zu mir in Dresden, in der Bahn, egal wo. Aber ich für mich habe dann eigentlich den Titel der Sendung Grenzbereiche für mich, glaube ich, auch echt falsch verstanden. Und das möchte ich jetzt echt ganz ehrlich zugeben, weil ich habe dann gesagt, hey, wenn das jetzt so ein Grenzbereich sein soll, wie ist es denn? Gibt es Viertel oder so, wo man weiß, die sind vielleicht irgendwie tendenziell ein bisschen rechter oder sowas? Würde ich denn da mit einer Kippa durchgehen oder hätte ich dann ein schlechtes Gefühl? Die Frage hätte ich vorab natürlich theoretisch schon beantworten können, aber ich habe dann gegoogelt und habe dann irgendeinen Laden gefunden, der angeblich recht sein soll und war an dem Tag total konditioniert auf, du machst jetzt dieses Experiment und du begibst dich in irgendeinen Grenzbereich, ja? Mhm. Und dann bin ich an dem Laden vorbeigefahren und ich sage das jetzt, wie es ist, dann standen dort Typen davor, die, wenn man eine Schublade aufmachen wollte, waren das für mich sofort. Die waren in der rechten Ecke abgestempelt.
Ja,
ja. So sahen die aus.
Verstehe.
Und dann bin ich da vorbei und habe erst gedacht, ja, okay. Also ich habe auch einen O-Ton dann in die Kamera abgegeben und gesagt, ich steige hier auf gar keinen Fall aus. Ich bin doch nicht bescheuert. Und dann so im Laufe der Zeit, so eine halbe Stunde später, wo ich ein bisschen runtergekocht bin, habe ich gedacht, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Es geht in der Sendung um Toleranz. Und du fährst hier an Menschen vorbei, die du nur aufgrund des Äußeren gerade beurteilst und sagst, da steigst du nicht aus? Also Toleranz geht ja, halt, und das ist die Schwierigkeit, die geht theoretisch in jede Richtung, ja, diese Frage nach Toleranz. Und da habe ich mich dann, da habe ich mich dann echt auch doof gefühlt. Wobei mein Gefühl in dem Moment natürlich, also wenn du weißt, wenn du eine Kippa auffasst, möchtest du halt irgendwie auch bestimmten Typen einfach nicht begegnen, ja. Aber es war einfach so plakativ und so doof und.
Total. Es sind auch aber auch genau diese Vorurteile, die man ja auch blöderweise total im Kopf hat. Und das ist, um ehrlich zu sein, da tappe ich mich da auch selber gerade dabei, dass auch, sag ich mal, auch gegenüber, sag ich mal, dieser rechten Ecke hat man diese Vorurteile und das ist jetzt das, wo ich jetzt gerade meine Frage von vorhin ertappe, dass da natürlich auch gewisse Vorurteile mit drin sind, als ich nämlich gefragt habe, warum ist dieser Rabbiner nach ausgerechnet Dresden gegangen? Dahinter steckt ganz böse gesagt das Vorurteil, dass ich das Vorurteil habe, in Ostdeutschland gibt's viele rechtsgerichtete Menschen. Ist, wenn man böse sagt, auch, gar nicht böse gesagt, aber ist auch irgendwo ein Vorurteil.
Genau. Mhm. Irgendwie schon, ne?
Ja.
Also, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, die politischen Statistiken von Wahlergebnissen anguckt, dann kann das natürlich jetzt, ich habe sie nicht vor Augen, dann könnte man das theoretisch einfach so rausfinden und gucken, aber es gibt es überall, aber es ist eben dort auch, du hast total recht, es ist erstmal nur ein Vorurteil. Deswegen aber, du merkst an dem Gespräch, dass in jedem Funken dieses Themas steckt Zündstoff.
Total.
Und ich habe wahrscheinlich jetzt auch schon wieder x Sachen gesagt, wo man mich dafür irgendwie
mir geht es gerade genauso. Ich mache mir auch gerade die ganze Zeit schon Gedanken, oh mein Gott, dürfen wir das so sagen? Ist das okay so? Hoffentlich, es ist schwierig. Aber ich sage jetzt vorhin vom Bauchgefühl her, würde ich jetzt noch sagen, ich hoffe, ich bin niemandem auf Schlips getreten. Wenn, war es auf keinen Fall Absicht.
Du, ich finde, das gehört ja genau zu dem Prozess dazu. Wenn man nicht ich habe den Prozess ja auch durchgemacht und wir unterhalten uns jetzt gerade, lass mich kurz auf den Bildschirm gucken, 18 Minuten, 50 Sekunden, da hast du jetzt auch irgendeinen Prozess durchgemacht.
Ja.
Und den macht man jeder und jeder von uns macht den wieder durch. Und ich finde, man sollte, und das ist genau das Thema, man darf jetzt nicht, wenn man irgendetwas Falsches gesagt hat, jemanden sofort an die Wand stellen und so, sondern jeder muss einen Prozess durchmachen. Und man lernt, das sagen wir immer wieder, aber keiner macht es war. Wir lernen doch nur durch Fehler.
Ja, das stimmt.
Viel
entscheidender ist tatsächlich, wie man weiter damit umgeht. Also wenn ich erkannt habe, ich habe einen Fehler gemacht oder es war irgendwie gerade komisch, was ich gerade irgendwie gemacht habe, wie gehe ich weiter damit um?
Exakt, die innere Ausrichtung
stimmt. Ja, genau, das stimmt.
Das ist wichtig und das war auch meine Erkenntnis, ja. Aber nun war ja nicht nur das Thema, das war jetzt ein Thema.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich, man rutscht tatsächlich, es ist ja auch klar, wenn es um Vorurteile geht und Toleranz, man beginnt irgendwie gefühlt immer sofort, wenn um Glaubensgemeinschaften. Es ist aber natürlich auch nicht das einzige Feld, sage ich mal, in unserer Gesellschaft, wo es um Toleranz geht.
Ja, da gibt's noch X-Felder, das kann ich ja sagen, ne? X-Felder gibt's da.
Wir bei Toleranz gegenüber Dialekten.
Nee, da bin ich auch nicht so gut. Ich tue ja immer nur so, als ob ich die Dialekte könnte, ne? So habe ich dir gesagt. Ja gut, ich habe auch mal 10 Jahre in Köln gewohnt, aber da ist jetzt ein bisschen was hängen geblieben. Auch wurscht. Kleiner Randaspekt. Ja.
Lass uns das nicht mit Toleranz in Zusammenhang machen.
Nein, wir sollten Dialekte nicht mit Toleranz.
Nein.
Aber ich mache jetzt mal mit einer anderen Protagonistenfamilie, will ich jetzt sagen, schon mal weiter.
Okay.
Genau. Das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Thema und ein, wie ich finde, im Vergleich zu vielen anderen Toleranzthemen ein viel lockeres, wobei die Familie das mit Sicherheit auch anders sagt, weil die auch immer wieder an Probleme stoßen natürlich. Mhm. Ich bin nach Stuttgart gefahren zu einer Familie, die sehr groß war. Ein Mann mit 3 Frauen und mehreren Kindern. Und irgendwie hieß es immer, es ist eine polyamore Familie, so in der Vorbereitung. Und es war dann aber gar nicht so. Ich habe dann meine Anmoderation dort oben irgendwo in Stuttgart auf einem Berg mit toller Ansicht abgefeuert. Und nach dem Tag sagten sie dann, naja, so polyamor sind wir eigentlich nicht mehr, führen eigentlich eine offene Beziehung.
Was heißt denn polyamor überhaupt? Da muss ich mal ganz kurz zwischenfragen. Ich weiß, ich habe es auch schon, ja, natürlich auch bei Galileo, das öfteren schon mal gelesen. Ich könnte jetzt aber nicht sofort erklären, was es eigentlich ist.
Also Polyamor bedeutet im Prinzip erstmal nur, dass du mehrere Menschen lieben kannst. Also mehrere Menschen liebst und alle damit fein sind.
Als Partner gesehen. Also ich meine, natürlich liebe ich auch mehrere Menschen, aber nicht alle sind...
Als Partner.
Okay, ja, verstehe.
Auch als Sexualpartner.
Okay, ich verstehe.
Also alles, das Rundum-Paket. Du führst im Prinzip einfach statt einer Beziehung zu zweit, führst du eine Beziehung mit mehreren Menschen.
Mhm. Okay.
Und das offene Beziehungsmodell, so wie das die Familie lebt, die ich getroffen habe, so wie ich das verstanden habe, ist es einfach noch offener. Also es wird alles, es ist alles möglich und erlaubt. Also er trifft sich, wenn er dann zum Beispiel mal in Österreich ist, auch nochmal mit einer anderen Frau, weil die sich auch lieben. Die Frauen sagen, ja, wir hätten gerne noch einen anderen Mann mit dabei. Also das ist irgendwie so, da geht halt alles. Mhm. Komplett offene Beziehung. Ja?
Okay.
Wichtig ist nur, dass sich da eben alle akzeptieren. Und ich bin dort angekommen und dann hatten die so ein kleines, so eine alte Schule war das. Da hatten sie die untere Etage mit einem ganz tollen Garten mit Blick auf Stuttgart und das war so höchst idyllisch. Und ich lasse mich von sowas ja auch immer sofort anstecken, weißt du. Dann bin ich da hingekommen und dachte, oh Gott, ist das schön hier. Und dann bin ich da rein in die Küche und dann haben die alle gekocht. Und dann ging das Kochen auch schneller, weil jeder hat irgendwie ein anderes Gemüse geschnippelt. Ja, wer anders hat auf die Kinder aufgepasst. Und ich habe so gedacht, hier bleibe ich. Das ist ja mega. Ich habe mich richtig, wirklich richtig, richtig wohl gefühlt.
Ja, hört sich so wie man es in einem Film darstellen würde. Alle sind glücklich, alle leben glücklich zusammen. Aus dem Garten holt man noch, keine Ahnung, schnell die Petersilie, die man dann in die Suppe schneidet. Und da steht dann daneben der andere daneben, der die Karotte schneidet. Und der dritte deckt schon den Tisch und so weiter. Ungefähr so stelle ich es mir gerade vor.
So war das auch. Und wenn das eine Kind schreit, geht da irgendjemand hin. Und dann wird da aufgepasst. Das war irgendwie, also es hat sich richtig gut angefühlt. Mhm. Ja. Und dann haben wir Mittag zusammen gegessen und dann habe ich die Geschichten gehört, wie die dann da reingekommen sind, auch die Frauen in das Ding, weil die haben auch nicht am Anfang gesagt, wir wollen eine offene Beziehung oder eine polyamore Beziehung. Aber die haben sich, und das habe ich gespürt, wirklich alle ineinander verliebt.
Ja.
Und die lieben sich halt einfach und gehen ganz offen damit um. Und das war so. Also das war so Standpunkt mittags meiner Erfahrung. Und klar.
Wenn also du jetzt schon so ansprichst, Standpunkt mittags, habe ich das Gefühl, das hat sich noch verändert.
Ja, also meine Toleranz dem gegenüber, die hat sich tatsächlich überhaupt nicht verändert, weil wenn du so Menschen siehst, die so freundlich miteinander umgehen und sich lieben, was willst du daran nicht tolerieren? Da stellt sich eine andere Toleranzfrage. Also meine persönliche Einstellung zu dem Modell, ob das was für mich wäre, das hat sich dann am Ende des Tages einfach nochmal verändert.
Wie war denn deine Einstellung vorher und danach jetzt?
Naja, als ich da war, wirklich, ich war fast wie auf Droge. Ich habe gedacht, ich finde euch super, jetzt lernen wir uns nochmal kennen, ich bleib hier.
Ich hol mal schnell meine Frau und meine Kinder auch noch mit dazu.
Ja, genau. Ja, guter Punkt. Also ich habe wirklich in dem Moment gedacht, meinst du, kannst du deine Frau davon überzeugen, dass die hier mal herkommt?
Oh mein Gott,
wir gucken uns
nein.
das mal an. Doch, ich lasse mich wirklich zu schnell von sowas anstecken.
Weiß das deine Frau, dass du darüber nachgedacht hast?
Ja, natürlich.
Okay.
Also die kennt,
du hast sie gleich
die
gefragt,
mich auch gut.
Oder wie?
Ja, die kennt mich gut. Nee, ich habe sie okay. nicht gleich gefragt. Ich habe sie dann abends, als ich mit dem Auto bin ich nach Hause gefahren aus Stuttgart, ich habe sie dann angerufen, habe mir das erzählt. Die kennt mich, die weiß das, dass ich da halt ein bisschen verrückt bin. Aber ja, nee.
Aber lass mich raten, sie war nicht so schnell begeistert davon, oder?
Also sie sagte, dann mach das halt für 2 Wochen. Ich glaube okay. nicht. Also nee. Also sie, glaube ich, das ist ja immer die Frage. Tolerant dem gegenüber kannst du ganz einfach sein, aber ob du das für dich selbst auch möchtest, ist dann was anderes.
Ja,
ne?
Das stimmt. Muss man ja aber auch nicht, oder? Ich meine,
ja, genau.
man kann ja auch das akzeptieren oder tolerieren. Oh Gott, ist da ein Unterschied? Ich weiß es nicht. Siehst du, da geht schon wieder das Gedankenspiel los. Wo ich sage, ja, aber es heißt doch nicht zwingend, dass ich das auch machen muss.
Absolut, das ist genau richtig. Das muss man auch nicht tun. Genau, das ist der Punkt. Und dann stellt sich aber, und darauf wollte ich eben hinaus, mit der Toleranzfrage war da so ein bisschen anders. Und da geht's dann auch um Gesellschaft, vielleicht auch Politik und so. Als wir beim Kochen mittags, also ich mache einen kurzen zeitlichen Rücksprung, standen, war über der Spüle oben so eine kleine Tafel und da stand... Habe ich entdeckt, ne? Ich als investigativ Journalist, habe ich entdeckt, wie da oben drauf stand Jugendamt. Und ich so, oh, Jugendamt.
Okay.
Frag mal nach, habt ihr Probleme mit dem Jugendamt? Und dann sagt er, ja, damit haben wir ständig Probleme. Also A, die wollten heiraten, was nicht funktioniert. Oder
also mehrfach, also er wollte quasi
mehrfach. Okay. Sie wollten alle gemeinsam heiraten, das geht natürlich nicht. Da ist unser System, das ist halt für eine Fritzowski, habt da Norm gehört, ich wollte gerade Norm sagen, normale Beziehung. Oh, da wäre wieder ein Fettnäpfchen gewesen, wo ich reingetreten wäre. Für eine, wie sagt man das denn jetzt? Für eine Zweierbeziehung.
Also,
ja. Für eine Zweierbeziehung. Ja. Dafür ist das System ausgelegt.
Ja. Ja.
Aber eben nicht für so ein System. Und da geht's ganz einfach los mit Anträgen und so weiter und so fort. Und also die haben keine Probleme mit dem Jugendamt im Sinne von den Kindern geht's schlecht oder so. Die Kinder waren alles zuckersüß und super cool. Aber eben so mit, es passt halt nicht in alle Schubladen, die in unserem System quasi geschaffen wurden. Ne, da passt dieses Modell halt nicht rein. Ob man das jetzt öffnen sollte oder nicht. Du, das ist eine ganz komplizierte Frage, die ich mir auch nicht zutraue zu beantworten, weil das sicherlich auch viele unterschiedliche Gründe hat und man gucken muss, wie man sowas aufsetzt.
Ich denke auch, das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte, die wahrscheinlich...
Die ist kompliziert.
Ja. Gebe ich dir recht. Ja.
Aber Wohnung finden, die hatten da, klar, die haben da ein paar Betten überall irgendwie in den Zimmern rumstehen und da ist nicht viel Platz und die wollen eigentlich in ein größeres Haus ziehen, aber mit ihrem Lebensmodell kriegen sie natürlich, was heißt natürlich, sagen sie, wir kriegen natürlich, hat sie selbst gesagt, wir kriegen natürlich nicht irgendwie ein Haus.
Ja.
Weil die Leute immer, das Klassische, das war die Aussage der Immobilienmaklerin am Telefon, die sie angerufen haben, weil sie ein Haus gefunden hatten. Als ich dort vor Ort war, da hieß es dann, dass der Vermieter das klassische Beziehungspaar gerne hätte. Zwei Menschen mit einem Kind oder vielleicht 2 Kindern. Und da haben die ja keine Chance, obwohl die ja auch alle Kohle verdienen. Gut Kohle, also ne, zusammen verdienen natürlich irgendwie alle auch gutes Geld.
Ja, stimmt schon.
Ja. Naja, aber zum Ende hin war es dann, jetzt haben wir ja vorhin schon vorgeteased, so zwischendrin war ich echt in so einer Welt und dachte, ach, das ist alles ganz toll. Und zum Ende hin habe ich mir dann doch gedacht, ah ja, weißt du jetzt auch nicht, willst du jetzt, also das sind ja sehr rationale Aspekte, die ich am Anfang aufgezählt habe, mit jede, das Kochen geht schneller, man teilt sich alles, man hat mehr Kohle auf dem Konto.
Ja, das ist natürlich, glaube ich, wenn man mal so kurz rein sneakt und das irgendwie mitbekommt, klar, das ist was ganz Neues, was Fremdes, was man so nicht kennt. Ich glaube, es ist aber dann auch immer eine andere Sache, als wenn man das dann wirklich lebt. Also da muss man schon sehr tief davon überzeugt sein.
das muss man spüren und fühlen und wollen. Und da bin ich in meiner Beziehung mit meiner Frau, herzliche Grüße Annalena, I'm happy with us both und unseren beiden Kids.
Ja. Idee wieder verworfen.
Ja, die Idee habe ich dann doch wieder erstmal verworfen.
Ja, verstehe, verstehe.
Naja,
aber ich denke mir gerade, ich muss gerade noch an jemand anderen denken, den du anfangs schon angesprochen hast, an einen Mann, der Frauenkleidung trägt. Das scheint ja dann in eine ganz ähnliche Richtung zu gehen. Also auch jemand, der nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht auf den ersten Blick.
Ja, genau. Der Mark heißt der, Mark Bryant. Mark Bryant. Der ist Ingenieur. Roboteringenieur in so einer Roboterfirma, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich meine, genau, Robotics, genau. Und der hat eine Frau und hat Kinder, kommt aus Amerika, ist für den Job damals nach Deutschland gekommen und hat sich hier verliebt in seine Frau und seine Frau natürlich in ihn. Und irgendwie ist er durch eine Freundin oder ein Freund auf die Idee gekommen, mal High Heels anzuziehen, weil er High Heels irgendwie cool fand. Also wie andere Menschen Überraschungseierfiguren oder Briefmarken sammeln, hat er dann irgendwie angefangen mit High Heels sammeln, weil er die einfach schick fand. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, hä, warum sammelt ein Mann High Heels? Und diese Frage habe ich da auch gestellt, aber die ist ja per se schon wieder eine komische Frage, weil jeder kann sammeln, was er will eigentlich. Ja. Und genau, aber dann fing es eben auch an, dass er die Dinge auch angezogen hat. Und weil er das einfach schick findet. Also im Prinzip Crossdressing. Er findet es einfach schick. Er hat obenrum Hemd, Sakko, Jackett, wie auch immer, auch Krawatte. Und untenrum Rock, Strumpfhose und High Heels. Also schon noch richtige Klopperdinger. Da kann ich nicht drauf laufen.
Ja, ich habe schon ein bisschen was von ihm gehört. Ich war quasi, wir haben über dieses Thema bei uns in der Redaktion auch schon gesprochen. Deswegen habe ich schon ein, weiß ich schon ungefähr ein Bild. Man darf sich ihn jetzt auch wirklich nicht als klassischen Travestiekünstler vorstellen. Das ist es ja nicht, sondern er ist ja wirklich normal gekleidet. Also trägt auch wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, Zacko und so weiter. Nur eben da, wo viele Männer Turnschuhe tragen, trägt er High Heels.
Exakt.
Was mich dabei, um ehrlich zu sein, ich frage mich eher so ein bisschen, also ich meine, wenn es jetzt sammelt, alles gut, aber er trägt das ja auch in der Öffentlichkeit. Also er geht ja auch wirklich damit raus und, glaube ich, ist viel zur Arbeit, soweit ich das weiß, oder?
Genau, ja.
Macht er das aus einem Grund, weil er auffallen will? Weil er irgendwie vielleicht, keine Ahnung, wie eine Art Revoluzzer sein will? Oder ist es wirklich diese Leidenschaft zu Pumps?
Also ich sag dir jetzt meinen ganz persönlichen subjektiven Eindruck. Ich glaube erstmal, dass das, er fand das irgendwie einfach erstmal schick und das fand er schön und cool und hat dann gedacht, der probiert das einfach mal aus. Und dann ist er ja irgendwie er hat das auf Instagram auch gepostet und ist dann dadurch halt bekannt geworden.
Okay,
und hat,
verstehe.
Also der hat über 500.000 Follower. Rihanna hat ihm geschrieben, der macht für die Vogue Fotoshootings.
Was? Echt? Okay, krass.
Ja, ja. Also der ist jetzt, der macht seinen Job noch weiter.
Alles klar, also fast ein kleiner Influencer oder Star damit geworden, kann man fast sagen.
Genau, okay, aber eben nicht. Exakt. Und ich habe ihn halt schon auch besucht, weil ich geglaubt habe, so der innere Antrieb ist es eben für Toleranz zu kämpfen. Ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, rückwirkend auf ihn drauf projiziert worden.
Okay.
Ja, und dann hat er sich dem angenommen, weil ich glaube nicht, dass, also ich so habe ich das zumindest gespürt an dem Tag, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, ich ziehe jetzt Frauenklamotten an, um für Toleranz zu kämpfen. Er fand das einfach wirklich schick und dann ist das so entstanden.
Ja, ist lustig, ja klar, das war genau die gleiche Intention meiner Frage. Man will halt sofort wissen, warum macht das jemand? Man will eine Erklärung, weil man sich's nicht... Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also das war ja also wieder meine persönliche Sicht, wo ich auch sage, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand macht, weil er es bequem oder schick findet. Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Das muss doch irgendwie eine Intention sein, um die Gesellschaft aufzurütteln, um für mehr Intoleranz zu sorgen und so weiter. Aber da projiziert man natürlich auch sofort wieder was rein.
Genau, man projiziert sofort was rein und dieses Crossdressing ist ja irgendwie damals entstanden, oh Gott, das ist Jahre her, ich glaube in England war das, das haben wir im Film auch erzählt oder werden wir im Film auch erzählen. Das kann halt unterschiedlichste Motivation haben, von politischem Engagement bis hin zu man findet es einfach schick oder man kämpft für irgendwelche Rechte. Aber ja, ganz grundlegend kann natürlich... Ich meine, jeder anziehen, was er möchte. Also wenn ich morgens, ich meine, ich ziehe jetzt keine Frauenklamotten an, weil ich sie einfach, also ich finde, sie stehen mir auch nicht. Wobei ich sagen muss, auf den High Heels, als ich da drauf stand,
hast
da bin ich
probiert?
Auch in.
Ja?
Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich.
Und?
Ich habe da auch, also ich muss dazu sagen, ich habe da überhaupt gar kein Problem damit. Ich habe auch, siehst du jetzt auch ein Vorurteil, ja, Vorurteil, ich habe lange in Köln gewohnt, Vorurteil, ja. Karnevalsstadt, mit Klamotten anziehen und zum Karneval irgendwie rausgehen, hatte ich ja nie ein Problem. Für mich fühlte sich das halt eher an wie Karneval, sage ich jetzt einfach mal.
Okay, ja.
Und von, aber tatsächlich, und da bin ich auch vor Ort beim Dreh auch wieder natürlich in ein kleines Fettnäpfchen gestoßen. Da stehe ich da so und habe mir die Strumpfhose angezogen, Kameramann schön in Slow-Mo untersichtig auf meine Boxershorts und zieh mir die Strumpfhose hoch, zieh mir den Rock hoch, gehe in die High Heels rein und dann stehst du da und dann habe ich sofort angefangen, weißt du so,
ja, so ein bisschen,
ich sag's jetzt, ich hab Frau gespielt.
Ja.
Ja, und hab dann so, und bin so hin und her und gesagt, da kriegst du ja direkt dieses, und dann habe ich etwas gesagt, dafür schäme ich mich jetzt noch und es ist im Film gelandet, aber ich hab's auch, ich hab's ja kommentiert danach noch, weil das ist mir in dem Moment nicht aufgefallen und ich guck mir die Szene an und denke, Fritzowski, das kannst du doch nicht sagen. Und stehe da auf den High Heels und sage, ach, guck mal, da kommt jetzt meine so feminine Ader aus, so dieses weibliche Getue. Oh, ich habe weibliches Getue gesagt. Und denkst, was ist das denn? Das kannst du doch nicht sagen in einer Sendung, die Toleranz heißt. Aber okay, siehst du, da stößt du.
Ja.
Da habe ich mich so geärgert, weil es sollte ja, total ja, nett sein. Ja. Aber da war wieder der Funke wenig drüber nachdenken.
Ja,
weil damit
ja,
will ich wollte damit ja nichts Negatives sagen. Es sollte eigentlich eher witzig kommen. Aber genau das ist das Problem. Da muss man halt drauf aufmerksam werden. Und ich bin durch diese Folge, Grenzbereiche Toleranz, halt auf viele Dinge aufmerksam geworden, wo ich einfach jetzt viel mehr drüber nachdenke. Ja, guckt es euch an, so dann denkt man vielleicht mal ein bisschen mehr nach.
Es ist noch ein Bereich, da hast du mir geschrieben, da warst du auch. Und da würde ich mal sagen, ja, das ist mal tatsächlich Toleranz, Akzeptanz, Vorurteile par excellence, die Miss Germany-Wahl.
Genau. Wer hätte gedacht, das habe ich dort auch im Film so gesagt, wer hätte gedacht, dass ich bei der Frage nach Toleranz auf der Bühne von Miss Germany lande. Ja, so ganz cool im Scheinwerferlicht durfte ich da über den Steg laufen.
Ja?
Ich da selbst
hast du,
in Szene
du bist da wirklich quasi mitgelaufen?
Naja, also ich bin nicht mit den Frauen mitgelaufen,
ja,
aber ich habe es natürlich nicht nehmen lassen, einmal über den Steg zu gehen. Ja.
Okay.
Die Frauenklamotten hatte ich aber nicht dabei. Ich bin normale Röhre gelaufen. Aber das ist natürlich geil, auf so eine Bühne stehst du ja auch nicht ständig. Ne? So Licht abgefackelt, einmal Lichtmann gewunken, hier fahr mal ab und dann bin ich da lang gelaufen. Aber genau, Miss Germany, das erwartest du halt nicht, dass du, was willst du denn bitte bei Miss Germany irgendwie für eine Toleranzfrage klären, wenn du da hingehst?
Ja, das würde ich, da würde ich auch, also ich, ja, bin gespannt.
Ja, es ist auf jeden Fall Folgendes, seit letztem Jahr, also seit der letzten oder vorletzten Veranstaltung, haben die ihr Konzept ein bisschen geändert. Die Geschäftsführung hat dort gewechselt und sie sind, so wie ich das verstanden habe, eigentlich der erste, tja, also Schönheitswettbewerb, wobei es auch nicht mehr, ich glaube nicht mehr Schönheitswettbewerb heißt, aber sie sind der erste Wettbewerb, der nicht mehr auf die klassischen Schönheitsideale aus ist. Es ist völlig wurscht, wie du aussiehst, sondern die Frauen brauchen eine starke Geschichte. Und ja, da bin ich eben im Vorfeld oder wir im Team im Vorfeld, die Betty, die für uns recherchierte, die grüße ich mal an der Stelle, die hat das nämlich ganz toll gemacht, ganz tolle Protagonisten auch gefunden für diese Reihen, ja, Betty, hat die Julia gefunden und die Julia ist, und jetzt sage ich das so, wie man das jetzt aktuell immer sagt, mehrgewichtig. Also früher hätte ich gesagt, eine übergewichtige Frau, aber man sagt heute mehrgewichtig, das hat sie mir auch erklärt, weil der Julia eben Sprache auch sehr wichtig ist, wobei die Julia das ganz toll macht, die sagt dir das nicht so, hey, das darfst du so nicht sagen, und haut so drauf, sondern sagt, du kannst sagen, was du möchtest, aber ich erzähl dir nur, wie es vielleicht besser wäre. Und genau, mehrgewichtig. Ja. Dick ist übrigens auch in Ordnung. Dick darf man auch sagen.
Okay.
Das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gedacht.
Ja, hätte ich auch gedacht. Das ist so ein aufgeladenes Wort, hätte ich jetzt eher gesagt. So das, was automatisch negativ assoziiert wird, hätte ich jetzt gedacht.
Genau.
Aber okay.
Und das, da sagt sie, bei dick sollte man eher, dazu, das ist halt ein Aggregatzustand, da sollte man sagen, ja, es ist halt so dick und dünn. Ja, wenn man dünn, ja, sagt man ja auch, also darf man auch dick sagen, aber man sollte halt aus dem Kopf rauskriegen, dass es negativ besetzt,
ja,
ist.
Ja, ja, ja.
Das ist der Punkt. Und Übergewicht, ja, ist eher so eine, so ein Zustand von über etwas, was normal ist, bla bla und so. Ja?
Verstehe, verstehe.
Genau. Deswegen mehrgewichtig. Und Julia hat mich halt auch so begeistert in ihrer Person und was sie so gemacht hat. Ich versuche jetzt immer auch mehrgewichtig zu sagen und halte mich da auch so an ein paar Regeln. Wie gesagt, wie ich bei den Polyamoren so angesteckt war, war ich dann von der Julia auch angesteckt. Aber da, es war auch gut. Da habe ich viel davon behalten. Und sie ist die erste, sage ich jetzt mal eben, dicke, die bei der Miss Germany-Wahl teilgenommen hat. Und das war für mich Grund genug, da zu sagen, da gehe ich doch mal hin und guck mir das an, wie das abläuft. Und war eben bei den Proben dabei und habe die Julia getroffen, wie sie da über die Bühne gelaufen ist. Jetzt muss ich dazu sagen, da waren viele andere tolle Frauen, die auch tolle Geschichten hatten, die jetzt aber eher dann wieder dem klassischen Schönheitsideal entsprachen, würde ich jetzt sagen.
Ja, ja, ja.
Also was jetzt genau hinter allem steckt, weiß ich, mag ich auch nicht beurteilen. Ich will da keine Werbung für diese Veranstaltung machen, weil...
Hm? Ja, ja. Ja, ja, klar.
Aber dass die Julia eben da war, fand sie zum damaligen Zeitpunkt total spannend, um ihre Botschaft loszuwerden. Und ja, sie sagt eben zum Thema Toleranz, die stößt immer wieder an Intoleranz. Also...
Ich finde es vor allem halt gerade so spannend, gerade in dieser Branche. Also es ist so, ich bin auch gerade so ein bisschen, um ehrlich zu sein, so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir auch so ein bisschen, ja, gerade diese Misswahlen und generell so diese Schönheits, Wahlen und wie immer man das nennen will. Für mich sind sie gefühlt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das so in den aktuellen Zeitgeist passt. Deswegen tue ich mir jetzt aber auch ein bisschen schwer damit. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, dass man jetzt plötzlich nach Geschichten oder quasi welche Story hat diese Frau irgendwie eine Gewichtung gibt. Denn, um ehrlich zu sein, bei einer Misswahl, und das beinhaltet dieses Wort Wahl, muss es eine Art von Gewinner geben oder eine Art von Gewinnerin. Also es muss irgendjemand übertrumpft die anderen. Und da tue ich mir ein bisschen schwer damit zu sagen, du hast die bessere Geschichte als jemand anderen, weil das ist etwas, wo ich sage so, nein, es gibt persönliche Geschichten, es gibt kein schlimmer oder besser oder härter oder wie auch immer. Das weiß ich nicht. Damit habe ich gerade so ein bisschen...
Da hätte ich dich jetzt gerne beim Dreh dabei gehabt, weil da bin ich ganz ehrlich, den Gedanken hatte ich tatsächlich, ob ich dann geblendet war, den Gedanken hatte ich nicht, aber du hast total recht. Man gewichtet ja tatsächlich Geschichten.
Ja, und das finde ich irgendwie unfair, weil wer ist man denn darüber zu bestimmen, deine Geschichte ist schlimmer als die von jemand anderen?
Also die setzen sich ja für was ein und ich glaube, das ist so ein bisschen Trend, wofür man sich einsetzt, vielleicht auch was dann irgendwie gewichtet wird und so. Und man muss ja auch dazu sagen, das war mir vorher auch nicht bewusst, die Miss Germany besteht aus den Miss Sachsen-Anhalt, Miss Hamburg, Miss Niedersachsen, Miss Bayern und so weiter. Die gehen dann alle quasi zum großen Finale.
Aber es wird schon noch nach wie vor, also es geht schon noch auch nach Optik, also wahrscheinlich, also das wird ja jetzt nicht komplett fallen gelassen.
Also sie ziehen sich irgendwie Abendgala-like an, aber da geht keiner mehr in Bikini-Mode oder sowas über die Bühne. Nee. Ach,
okay, das wusste ich gar nicht, okay.
Also das passiert nicht. Also das ist wirklich, darum geht's da gar nicht mehr.
Okay.
Und wobei man ja auch dazu sagen muss, wenn es Männer wie Frauen gibt, die sich aufgrund ihrer Schönheit beurteilen möchten, weil sie das gut finden und toll finden, dann darf es auch noch eine Miss- und eine Mister-Wahl geben. Ja, dann muss man ja auch tolerant gegenüber sein. Die Frage ist halt nur, welche Botschaft vermittelt man mit was. Aber es ist immer so, ja, du stehst zu etwas und es gibt immer eine gute und eine böse Seite. Der eine versteht's gut, der andere versteht's schlecht. So ist es halt.
Ja, das stimmt. Und vielleicht ist es noch immer so ein bisschen, die entscheidende Frage, welchen Stellenwert räumt man dem für einen selber ein? Also wie wichtig ist es mir? Nee. Nee, das, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Jetzt ist der Gedanke weg. Ich habe auch jetzt wirklich vergessen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Keine Ahnung.
Das macht nichts.
Ja, aber es ist, du hast mir viel zu denken gegeben, Jan. Also es ist so mit allen deinen Berichten, Erlebnissen, was du da, welche Menschen du da getroffen hast. Es arbeitet gerade in mir und vielleicht ist das auch genau das Richtige.
Ja, das ist genau. Wenn man sich damit beschäftigt, entdeckt man immer Dinge, die man leicht ändern kann, ohne dass es irgendwie wehtut. Oder man entdeckt Dinge, die man, das muss man ja auch sagen, wir machen ja, die meisten von uns machen ja solche Dinge nicht bewusst, ums, ja. Weil wir sehen es ja alle gleich. Aber also die Verpackung von dem und wie man es tut, das ändert sich halt gerade und damit kann man sich zumindest mal beschäftigen und gucken, was da für einen übrig bleibt und gut ist. Bei allem tolerant und intolerant sein ist das Wichtige, finde ich, dass die innere Einstellung zu allem stimmt und man erstmal offen ist. Weil eine Ablehnung gegenüber Dingen ist auch in Ordnung. Also dafür sind wir alle unterschiedlich. Man darf auch Dinge ablehnen. Man kann Toleranz auch nicht aufzwingen. Das ist so. Also man darf nicht sagen, ihr müsst für alles tolerant sein. Jeder hat seine eigenen Meinungen. Aber solange man niemanden verletzt, wie einen Anschlag auf Halle oder jemanden auch emotional und psychisch wehtut durch solche Dinge. Man darf ja die Meinung haben, die man möchte. Man muss halt nur gut miteinander umgehen. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber es fängt ganz oft bei Vorurteilen bei sich selbst an. Wenn man sich darüber Gedanken macht,
dann ist das schon ein erster Schritt.
Exakt, genau.
Was für ein schönes Schlusswort.
Schon zu Ende.
Ja, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich glaube, natürlich könnte man wahrscheinlich noch viele, viele, viele andere Bereiche finden zum Thema Toleranz in unserer Gesellschaft. Aber es hat bei mir schon etwas angestoßen, Jan. Ich denke nach, ich mache diese kleinen Schritte und vielleicht der ein oder andere, der uns da draußen hört, macht das jetzt auch. Damit haben wir schon wieder was, ein kleines Stückchen beigetragen.
Na wunderbar, dann gehen wir alle wieder ein paar kleine Schritte weiter.
Das macht spannend. Jan, dann sage ich einfach nochmal vielen herzlichen Dank und freue mich wieder von dir zu hören.
Ja, vielen Dank dir.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.